Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zwei-Mann-Mauer. Und mein letzter Stand ist, dass wir tatsächlich noch immer der erste und einzige Fußball-Podcast sind. Moritz, ich glaube, da können wir uns erneut auf die Schulter klopfen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder an meiner Seite bist.
Ja, grüß dich, Anton. Ja, ich kriege hier gerade das Zeichen aus der Regie. Daumen geht hoch. Wir sind immer noch der einzige Fußball-Podcast Deutschlands. Von daher willkommen zurück. Danke, dass du mich weiter hier dabei sein lässt. Großartig von dir. Ich habe ja überlegt, Anton, mir mal ein Tattoo stechen zu lassen. Wenn du jetzt so die Bundesliga-Sportvorstände durchgehst, wer hat so das schönste Bizeps-Tattoo? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, da kommt nur einer in Frage und das ist der, der die Meistermannschaft zusammengestellt hat. Max Eberl, da war einiges zu sehen am Wochenende, immer wieder, wenn die Kamera auf ihm war.
Ja, also er hat mich überrascht, auch ein bisschen positiv schockiert in dem Moment, aber hey, Suns out, Guns out, sagt man ja.
Ja, ich wusste von dem Tattoo tatsächlich, aber man hat es gar nicht so aktiv im Gedächtnis, ne? Weil irgendwie sticht es dann doch nochmal heraus, wenn er dann da kurzärmlich sitzt und ich fand das Bild auch sehr, sehr schön. Also starkes Ding, Max.
Ich finde ja vom Stil ähnelt es ein bisschen den Tattoos, die Niklas Süle hat. Von daher, vielleicht gehen die beiden ja zusammen Tattoos stechen lassen. So, die andere Hand können sie so Händchen halten, wenn es weh tut. Stelle ich mir gut vor.
Ja, wenn wir gerade bei Max Eberl sind, das passt ganz gut. Ich würde sagen, dann starten wir direkt mal rein mit unserer ersten Kategorie.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Denn da habe ich als erstes den Mann genommen, den Max Eberl eingestellt hat und der jetzt diesen unfassbaren Erfolg nach München gebracht hat. Vincent Kompany, mein erster Spieltagssieger. Was war das bitte wieder für ein wahnsinniges Spiel? Also die Bayern machen es wirklich jetzt in der Bundesliga komplett Entertainment und Mentalitätsspiele pur zwischen ihren Pokalauftritten, sowohl international als auch national. Kommen wir natürlich später noch drauf zu sprechen, denn DFB-Pokal war ja in der vergangenen Woche, auch. Hier jetzt erstmal der Blick auf das Bundesligaspiel in Mainz. Und ich habe die Schlagzeilen schon gelesen nach den ersten 45 Minuten. Wettbewerbsverzerrung, die Bayern spielen nicht mehr richtig, schenken Mainz die Punkte, schenken Mainz den Klassenerhalt. Und dann kam Halbzeit 2. 4-3 gewonnen und ich habe Vincent Kompany als Sieger aufgeschrieben, weil er einfach diesen Kader zur Verfügung hat. Er hat die Wende, er hat diese Aufholjagd einwechseln können. Tore von Olise, Musiala, Kane, die kamen alle von der Bank. Und wenn du das machen kannst, dann kann man, glaube ich, schon ganz gut erahnen, was für ein wahnsinnig guter Kader der FC Bayern zur Verfügung hat. Und diese Spiele, wie schon gegen Freiburg, wo sie noch zurückgekommen sind in der Nachspielzeit und jetzt auch eben in der zweiten Hälfte, sogar jetzt nach einem 0-3, die geben einem am Ende auch viel, viel mehr als ein glatter 3-0-Sieg, ungefährdet, Spannung nicht mehr hochgehalten. Das hat auch Leon Goretzka nach dem Spiel nochmal gesagt. Und solche Spiele festigen dich als Mannschaft mehr und mehr und mehr, wenn das überhaupt noch geht bei den Bayern. Denn es wirkt einfach so, als wenn sie unaufhaltsam wären, egal was für Hindernisse ihnen in den Weg gelegt werden. 0-2, 0-3, egal. Wir wissen, wir können zurückkommen. So schaut man da von außen drauf. So hat man das Gefühl, ist diese Mannschaft eingestellt. Und da ist eben auch Kompany der wahrscheinlich größte Faktor, der das eben vorlebt und der das in diese Mannschaft integriert hat. Dementsprechend, Gott sei Dank, keine Wettbewerbsverzerrungsschlagzeilen, stattdessen erneuter Bayern-Wahnsinn, Aufholjagd in Mainz, die Schlagzeile über diesem Spieltag.
Dieses Spiel war so der Klassiker, so dieses Meme, call an ambulance, not for me, einfach so nach zur Pause 0-3 hinten und dann schlagen sie zurück. Ich finde es schön, dass du so ein bisschen genauer spezifiziert hast, warum Kompany der Sieger ist, weil er eben diesen Kader zur Verfügung hat. Weil, also, wenn ich mich umdrehe als Trainer und sehe Kane, Olise, Musiala auf der Bank sitzen, dann kriege ich das auch noch hin, die einzuwechseln. Und so, ja, komm, macht ihr mal, Jungs. Aber klar, er ist natürlich einfach ein glücklicher Typ, dass er diese Qualität auf der Bank hat. Das sieht man ja immer wieder in den vergangenen Jahren, dass wenn die Bayern dann mal ein bisschen rotieren, wenn du dich dann umdrehst und schaust, wer da hinter dir auf der Bank sitzt, ist einfach verrückt. Und so haben sie dann eben gezeigt, dass sie einzuholen sind. Nadim Amiri hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ist die beste Mannschaft der Welt. Das kann man, glaube ich, aktuell schon so unterschreiben. Wird man dann auch jetzt im Duell mit PSG sehen, wie sie sich da präsentieren. Aber das war schon ein krasses Spiel. Und es ist irgendwie so ein bisschen, man hat das Gefühl, es sind so Sidequests gerade. So, du hast noch so eine Errungenschaft offen, so gewinne ein Spiel nach 0-3 Halbzeitrückstand. Und die Bayern so, alles klar, Jungs, jetzt geben wir erstmal 0-3 in Rückstand. Sonst können wir das nicht schaffen. Und so haben sie es hinbekommen. Und Wettbewerbsverzerrung, muss ich sagen, da war Mainz eigentlich der perfekte Gegner für, weil da ist nicht wirklich irgendwas zu verzerren. Die wären, glaube ich, so oder so sicher gewesen. Da gibt es einfach auch noch zu viele Mannschaften, die drunter sind. Aber so muss man sich dann gar nicht mit dieser Debatte auseinandersetzen.
Ja, genau. Zumindest rein rechnerisch wären die Mainzer jetzt auch schon zu 100% durch, wenn sie eben die 3 Punkte gegen die Bayern geholt hätten. Jetzt sind sie ganz theoretisch noch in der Verlosung. Ich weiß, ich habe jetzt nicht jedes direkte Duell da im Kopf, aber du hast schon recht. Sie sind so gut wie durch. Dementsprechend fällt das nicht so schwer ins Gewicht, jetzt diese krasse Niederlage, die sie da noch einstecken mussten. Kleine Randnotiz noch, sehr cool. Bara Sapoku Njai hat sein Startelfdebüt gegeben, 18-jähriger Senegalese bei den Bayern. Also das ist natürlich jetzt die Phase der Saison, wo du schon Meister bist, wo es ja auch völlig legitim ist, zu schonen, jungen Spielern Chancen zu geben und dann aber trotzdem diesen Hunger noch zu entwickeln und zu haben und in der zweiten Halbzeit auch mal so aufzuspielen. Das ist unfassbar eine ganz, ganz große Qualität der Bayern in dieser Saison und dementsprechend kann man jetzt, glaube ich, ganz guter Dinge in Richtung Paris blicken.
Ja, so ist es. Ganz guter Dinge sind zumindest auch die Heidenheimer, wenn man sich überlegt, wo sie vor ein paar Monaten noch standen. Klar ist da noch ein bisschen Abstand dazwischen, aber sie haben sich mit diesem Sieg gegen St. Pauli, der ja das direkte Duell war, haben sie sich eben am Leben gehalten. Sie hätten mit einer Niederlage absteigen können. Mein erster Sieger sind nicht die Heidenheimer konkret, sondern es ist Ehren Dingci. Über den haben wir letzte Woche schon so ein bisschen geredet, diese Thematik mit seiner, ich glaube, noch nicht Frau, aber zumindest Lebensgefährtin, die an so einer komplizierten Leukämie erkrankt ist. Da wurde viel schon drüber geredet, das will ich jetzt gar nicht nochmal so zum Thema machen, aber Ehren Dingci dann eben bei diesem 2-0 Heimsieg mit dem Siegtor, mit dem entscheidenden dann 2-0, das den Deckel drauf gemacht hat in der Schlussphase. Und es war einfach ein toller Moment in Heidenheim, unfassbar emotionale Stimmung. Dingci macht das überragend, lässt dann mit so einem Wackler den Gegenspieler aussteigen und schlänzt ihn perfekt in den Winkel. Und dann hast du schon gesehen, was ihm das bedeutet, was das den Fans bedeutet. Das war irgendwie alles so, kam zusammen. Er selbst jetzt auch nicht unbedingt die erfolgreichste Phase seiner Karriere, seit er aus Heidenheim wieder weg ist. Und dann noch diese sportliche Situation der Heidenheimer, seine private Situation, da dann dieses 2-0 zu machen, das dann diesen erstmal abgewendeten direkten Abstieg quasi verhindert hat oder den direkten Abstieg abgewendet hat. Das ist einfach krass und dann auch das Interview danach war einfach sehr emotional und sehr schön und deswegen ist er für mich hier der erste Sieger, weil es einfach ein, glaube ich, rundum sehr, sehr schöner Nachmittag war in Heidenheim.
Da sieht man mal wieder, dass der Fußball eben doch größer ist als nur ein Sport, den man sich gerne anschaut oder auch spielt oder beides. Unglaublich emotionale Szenen. Ehren Dingci Sprechchöre auch von den Heidenheim-Fans nach dem Spiel, als die Mannschaft dann da zusammen mit den Fans diesen wichtigen Sieg gefeiert hat. Und das geht dann eben weit über Sportliche hinaus. Dass er jetzt auch noch getroffen hat, für ihn natürlich schön. Er hat auch nach dem Spiel, du hast es schon angesprochen, in dem Interview gesagt, dass natürlich der Fußball ihm dabei hilft, auch so ein bisschen abzuschalten, den Kopf frei zu bekommen, weil davor und danach sind natürlich viel wichtigere Themen zu behandeln, gerade bei ihm. Und es ist eben so wunderschön zu sehen, dass ganz viele Menschen ihn da auch auf eine gewisse Art und Weise mit auffangen und unterstützen. Und sowas gibt's eben dann auch am Ende nur, oder nicht nur beim Fußball, aber eben beim Sport generell. Wenn du eben die Möglichkeit hast, dir auch Kraft zu holen aus deiner eigenen Leistung, aber auch von der Unterstützung der eigenen Fans und nicht nur der eigenen. Ne? Also ich glaube, da gibt es keinen klar denkenden Menschen, der da Dingchi nicht alle Kraft wünscht, vor allem natürlich seiner Lebensgefährtin alle Kraft wünscht. Dementsprechend, ja, sehr, sehr schön zu sehen, sehr, sehr emotional und sportlich. Natürlich auch, wie du schon sagst, die Heidenheimer mit diesem Sieg im direkten Duell, der den sicheren Abstieg nochmal vertagt. Es bleibt weiterhin schwierig. Mhm. Jetzt geht's gegen die Bayern, die ja scheinbar keine Wettbewerbsverzerrung vorhaben. Dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, ob wirklich noch das kleine Wunder oder fast schon große Wunder, was es ja eher wäre, in Heidenheim noch stattfinden kann.
Ja, es ist natürlich eine immer noch sehr, sehr schwierige Situation. 4 Punkte Rückstand, etwas schlechteres Torverhältnis als St. Pauli und jetzt eben das Spiel in München, du hast es gesagt. Frank Schmidt, auch der war echt gerührt nach dem Spiel, was man ja von ihm sonst auch selten sieht. Der hat dann auch gesagt, klar, irgendwie in München, aber er hat eben dann auch so ein bisschen auf die Augsburger verwiesen, die ja auch das eben schon geschafft haben in dieser Saison. Und ja, wenn man, ich glaube, man kann da sogar verlieren. St. Pauli muss dann gegen Mainz, wenn sie das nicht gewinnen, ist man immer noch im Rennen. Und dann hat eben St. Pauli, muss nach Leipzig und dann dieses Spiel gegen Wolfsburg am letzten Spieltag. Klar, die Wölfe dürfen natürlich auch nicht vor den Heidenheimern bleiben, das gehört dann dazu. Aber ich bin mal guter Dinge, dass das nächste Woche noch nicht durch ist.
Ich denke auch, da bleibt es weiterhin spannend im Abstiegskampf.
Also völlig unspannend ist es bei Borussia Dortmund. Die sind mein zweiter Sieger. Die haben eine Reaktion gezeigt auf die 2 Niederlagen zuletzt, die sie da in Folge kassiert haben. Haben den SC Freiburg mit 4-0 abgeschossen im letzten Spiel des Spieltags. Ja, nach vorne zu den Bayern sind es 15 Punkte und 47 Tore Unterschied. Und nach hinten, auf die Leipziger sind es 5 Punkte, aber eben auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz sind es 10. Also der ist jetzt auch schon fix. Heißt, direkte Champions-League-Teilnahme für Dortmund ist sicher. Und es war, finde ich, ein sehr gutes Heimspiel. Sie haben, finde ich, auch gezeigt, dass sie nicht ganz zufrieden waren mit diesen letzten 2 Spielen. Muss man ja auch sagen, sie haben jetzt 2-mal verloren, davor eben in 28 Spielen 2-mal verloren. Ist klar, dass man dann einfach ein bisschen unzufrieden ist oder sogar mehr als ein bisschen. Das haben sie gezeigt und haben es gut gemacht gegen Freiburger, über die wir noch sprechen werden. Aber von der Dortmunder Seite aus ein Topspiel.
Ja, und das war so unglaublich wichtig für die Dortmunder. Nicht nur jetzt rein auf dem Papier, dass sie die Champions League Quali auch offiziell sichergestellt haben, sondern weil es einfach eine Phase in der Saison ist, in der auch ganz viel kaputt gehen kann, sage ich mal. Du hast es gesagt, die beiden Niederlagen davor in dieser Saison waren nur gegen die Bayern. Das ist eine richtig gute Dortmunder Bundesliga-Saison gewesen. Und trotzdem, obwohl sie in dieser guten Position waren, die Champions League zu sichern, diese 2 Niederlagen am Stück, die haben richtig wehgetan und die haben auch auf die Stimmung gedrückt in Dortmund. Das ist ja nun mal auch schnell dann so, weil du stehst, blöd gesagt, im Niemandsland der Tabelle. Also ist natürlich fies, das zu sagen, wenn du Vizemeister wirst und Zweiter bist und Champions-League-Teilnahme sicher hast und. Aber du und ihr da draußen wisst sicher, was ich meine. Denn du spielst so gesehen in diesen letzten Spielen jetzt für nichts mehr so richtig. Du hast deinen Platz in der Tabelle so gut wie sicher. Leipzig ist übrigens, kann ich hier an der Stelle schon mal sagen, mein zweiter Spieltagssieger. Die kommen dann noch mal ran, weil Dortmund eben jetzt diese 2 Niederlagen in Serie hatte. Aber dass Kovac das jetzt auch nochmal hinbekommen hat, dass man so ein Heimspiel hat, wo man auch deutlich gegen eine zuletzt richtig stark spielende Mannschaft gewinnt, ist ganz wichtig, um diese positive Energie, die diese Saison durchaus auch mit sich gebracht hat, weiter hochzuhalten. Weil wenn du jetzt plötzlich da den Saisonendspurt komplett verhaust, dann gehst du mit einer richtig miesen Stimmung in die Sommerpause und weißt auch nicht genau, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Also gut, haben da lange Zeit ganz gut gespielt, aber am Ende dann doch nochmal so ein bisschen den Faden verloren. Das wurde jetzt eben mit diesem 4-0-Erfolg gegen Freiburg verhindert und damit eben auch die Leipziger weiter auf Distanz gehalten. Mein zweiter Spieltagssieger, ich habe schon gesagt, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht noch einen Dortmund-Take weg, den du noch parat hattest.
Habe ihn runtergeschluckt.
Sehr gut, das ist Teamwork. Danke dafür. Die Leipziger haben Freitag 3-1 gewonnen und wirklich, ich bin wirklich, wirklich begeistert von den Leipzigern. Das muss ich einfach mal so sagen. Es ist jetzt der 5. Sieg in Serie. Und da gab es nämlich auch diese Phase, gar nicht allzu lange her, wo man gedacht hat, ja, wie ist es denn jetzt mit diesem Minimalziel, das die Leipziger ja ausgerufen haben? Und das ist nicht weniger als die Champions-League-Qualifikation. Das war noch so vor knapp 2 Monaten. Da hatten sie die Niederlage gegen Bayern, dann ein paar Unentschieden. Davor auch schon nicht wirklich überzeugen können, auch gegen Mainz und St. Pauli Punkte liegen lassen. Und plötzlich war das Ziel wieder total in Gefahr. Und jetzt haben sie 5 Spiele am Stück gewonnen. Einmal nur verloren gegen Stuttgart zwischendurch. Also 7 der letzten 8 Spiele gewonnen und sich damit eben komplett in Richtung Champions League katapultiert. 5 Punkte Vorsprung jetzt schon auf einen Nicht-Champions League-Platz und eben 5 Punkte Rückstand auch nur noch auf Dortmund. Das heißt, die Vizemeisterschaft ist ganz theoretisch auch noch drin. Das wäre aus Leipziger Sicht wiederum ein großer Erfolg. Das sind diese 2 Blickwinkel. Ne? Bei Dortmund ist es ja nice to have, jetzt da zu stehen und eine ordentliche Saison gespielt zu haben. Bei Leipzig könnte das wirklich noch eine Art Krönung einer tollen Schlussphase in der Saison sein.
Ja, ähnlich wie Jan Diomande hast du auch jetzt nochmal den Weg, die Übersicht gefunden, mir da nochmal die Möglichkeit zu geben, diesen Dortmund-Take mit einzubauen. Du hast von der Vizemeisterschaft geredet. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig für die Leipziger, um erstmal noch bei den Leipzigern zu bleiben. Die haben ja sogar vor diesen 2 Monaten, was du eben angesprochen hast, hat man ja sogar gelesen, so, oh, Ole Werner, wackelt der vielleicht schon und so. Das habe ich damals auch gar nicht verstanden, weil ich finde, über einen Großteil der Saison spielen die tollen Fußball, haben auch die Ergebnisse. Und man darf ja nicht vergessen, was die für einen Umbruch hatten im Sommer. Also die haben eigentlich ihre kompletten offensiven Leistungsträger abgegeben mit Openda, mit Šeško, mit Simmons. Dann musst du da erstmal was draus machen. Du hast einen Haufen Spieler neu geholt, auch teilweise echt unbeschriebene Blätter, wie eben Diomande, der komplett eingeschlagen ist, aber den man ja auch nicht dann verwehren darf, mal ein schlechtes Spiel zu machen in dem Alter. Und dass Ole Werner auch eben als neuer Trainer diese sehr junge und sehr viel zusammengewürfelte Mannschaft, auch gerade in der Offensive und im Mittelfeld, dass er die dann häufig so einen Fußball spielen lässt und mit denen Erfolg hat, finde ich, das ist absolut im Soll. Und jetzt sieht es ja auch ganz gut aus. Und dann nochmal, um auf die Dortmunder zurückzukommen, ich glaube, für die ist es schon, was so das Mentale angeht, ein großes Ding, diese Vizemeisterschaft zu haben, auch in, dann so in der Nachbetrachtung, was man für eine Saison gespielt hat. Wenn du dann jetzt im Sommer bist, dann in die nächste Saison reingehst und du dann zurückblickst, ist es, glaube ich, ein Riesenunterschied, auch vom Gefühl her, wenn du sagen kannst, ja gut, wir haben uns halt sicher für die Champions League qualifiziert, Platz 3 oder 4, das hebt sich nicht ab von den letzten 10 Jahren, die Dortmund hatte. Da war es meistens, ging es so in die Richtung. Aber wenn du sagen kannst, wir waren souverän Vizemeister und nur hinter, auch wenn es weit hinter einer nicht von dieser Welt spielenden Bayern-Mannschaft waren, dann ist es, finde ich, völlig in Ordnung. Und das ist dann ein viel größeres Accomplishment. Und deswegen, glaube ich, haben die Dortmunder da schon den Anspruch oder auch den Anreiz, eben das sicher zu machen. Bei den Leipzigern ist es, glaube ich, einfach diese, wie du gesagt hast, diese sichere Champions-League-Qualifikation. Und nach der sieht es ja auch gerade aus. Das sollte dann so klappen. Man ist jetzt 4, 5 Punkte sogar vor Platz 5. Das sollte dann schon passen.
Absolut, bin ich komplett deiner Meinung. Finde ich sehr schön, wie du es nochmal ausgeführt hast. Das ist eben diese 2 Gefühlswelten, sage ich mal, die jetzt da aufeinandertreffen. Das finde ich halt so interessant. Bei Leipzig ist man überglücklich über diese tolle Serie und schielt sogar noch mit einem Auge auf die mögliche Vizemeisterschaft, auch wenn das jetzt nicht das Hauptziel ist. Und bei Dortmund lief man eben Gefahr, wenn jetzt dieses gute Spiel gegen Freiburg nicht gewesen wäre, eine richtig gute Saison gefühlt noch wegzuwerfen, auch wenn die Champions League-Qualifikation drin geblieben wäre. Das finde ich sehr interessant, dass da nochmal so kurz vor Schluss einfach nochmal rein so psychologisch fast schon betrachtet, einfach 2 Welten aufeinandertreffen bei Platz 2 und Platz 3, wo man eigentlich denkt, die sind ungefähr gleich auf, was so die Stimmungslage angeht. Also sehr interessant. Die Dortmunder also mit der sicheren Champions-League-Qualifikation und die Hoffenheimer, mein 3. Spieltagssieger, mit der sicheren Qualifikation für das internationale Geschäft. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert, denn in der letzten Saison ging es bei der TSG noch um den Klassenerhalt. Und wir alle haben an Christian Ilzer gezweifelt. Was heißt wir alle? Wir beide auf jeden Fall. Und die
hauptsächlich TSG beim Vornamen.
Da sind wir auch schon dran gescheitert, genau. Und er hat uns eines Besseren belehrt und das sogar mit Ankündigung, schneller als er es selber wohl geplant hatte. Es gab mal, habe ich gesehen, eine Aussage von ihm von vor knapp einem Jahr, in der er gesagt hat, ich möchte die TSG bis 2027 wieder nach Europa führen. Und damals wurde er nicht ganz zu Unrecht etwas belächelt, denn wie gesagt, die Hoffenheimer mussten erst mal schauen, dass sie die Klasse halten. Und jetzt, ein gutes Jahr später, sind sie sicher in Europa mit dabei. Denn durch den Pokaleinzug von Stuttgart und Bayern gibt es jetzt zwei Europa-League-Plätze durch die Tabelle zu vergeben, Platz 5 und Platz 6. Und einen der beiden haben die Hoffenheimer schon ganz, ganz sicher, auch aufgrund der Punktverluste von Frankfurt und Freiburg. Und dementsprechend können sie mit Europa planen und können sogar noch in die Champions League kommen. Denn auch da sind sie punktgleich mit den Stuttgartern, die auf Platz 4 verweilen. Also da muss man den Hut einfach vorziehen, egal ob man jetzt die größten Sympathien für Hoffenheim hat oder nicht. Das ist bis hierhin eine wirklich, würde ich auch in der Deutlichkeit sagen, überragende Saison, weil das hatte, glaube ich, kaum ein Experte vor dieser Spielzeit auf dem Zettel.
Ja, gehe ich mit. Und sie haben halt auch wirklich über weite Strecken einen tollen Fußball gespielt, waren auch in der Hinrunde lange Dritter, nur hinter Dortmund und den Bayern. Und klar, haben dann jetzt so ein bisschen nachgelassen in den letzten Wochen und Monaten, aber spielen immer noch eine tolle Saison, machen eben auch einfach Spaß. Das haben wir über die Stuttgarter immer wieder gesagt. Das machen die Hoffenheimer, finde ich, auch. Haben da eben auch ein paar sehr spannende Spieler vorne. Und ich muss ja ein bisschen Eigenwerbung machen, Anton. Du hast eben das Duell mit Stuttgart angesprochen. Das werde ich kommentieren nächsten Samstag.
Wow.
Im Einzelspiel. Und das ist natürlich jetzt gerade durch diesen Punktverlust der Stuttgarter, man ist punktgleich. 4 Tore sind die Stuttgarter besser als Hoffenheim. Also das wird, glaube ich, richtig geil, sowohl vom fußballerischen Niveau als eben auch von dieser tabellarischen Situation. Deswegen, da freue ich mich sehr drauf. Und die Hoffenheimer hast du völlig zu Recht gelobt. Spielen eine tolle Saison, hätte ich ihnen nicht zugetraut. Ich muss auch sagen, als du gerade dieses Zitat nochmal angesprochen hast von Ilzer, von vor irgendwie über einem Jahr oder sowas, da ist es mir plötzlich wieder eingefallen, wie ich mich quasi daran erinnern konnte, das damals zerpflückt zu haben, dieses Zitat.
Also, ja, du hattest Chris, auch alles Recht, jedes Recht dazu. Also zu der Zeit war das ein bisschen vermessen.
Aber es ist schon herrlich, so damals wirklich so, was fällt dem eigentlich ein? Guck doch mal auf die Tabelle. So schlimm habe ich es, glaube ich, nicht gesagt, aber trotzdem, da lag ich auch voll daneben. Von daher, Chris, ich hoffe, du lässt nicht deinen MMA-kämpfenden Sohn auf mich los. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, souverän war der Sieg vielleicht jetzt nicht gegen den HSV, der Hoffenheimer, aber es war auf jeden Fall eine erwachsene Performance. Auch Lemperle mit einem schönen Siegtor, dann so ein Seitfallzieher wird mittlerweile bei allem, wo man irgendwie ein bisschen seitlich liegt, gesagt. Aber war schon ein ordentlicher Abschluss und deshalb auch Lemperle gut dabei. Ich erinnere mich da immer an den Hot Take, den wir da in unserer ersten Saisonfolge hatten, von meinem Kumpel Leon, der meinte, Mörstedt, Aslani und Lemperle machen alle 8 oder mehr Saisontore. Also ich glaube, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber die letzten beiden sind da auf einem guten Weg. Ja. Mörstedt nicht.
Noch nicht, aber der hat auch schon gute Ansätze gezeigt. Also
ja,
definitiv einer, den man auf dem Zettel haben sollte. Ich habe schnell nachgeguckt. Lemperle ist jetzt bei 8. Aslani hat schon 10. Grisha Prömel tatsächlich mit 7 richtig stark dabei. Und dann haben sie natürlich den Altmeister vorneweg. 12 Saisontore, André Kramaric.
Ja, der verlernt es einfach nicht. Max Mörster steht erst bei 2, also der muss noch einen Wahnsinns-Endspurt hinlegen, dass das noch klappt. Aber trotzdem, auch so, glaube ich, ist das schon echt gut aufgegangen. Lemperle, ich finde auch, dass der so eine Saison spielt, hat man nicht unbedingt erwarten können.
Also gar nicht.
Der hat auf jeden Fall Potenzial gezeigt bei Köln, auch in der zweiten Liga, aber ich finde nicht, dass er jetzt so hat durchscheinen lassen, dass er ein ordentlicher bis guter Bundesliga-Stürmer wird.
Ja, bin ich auch begeistert von. Also muss man natürlich auch mal loben. Auch Christian Ilzer, wie er ihn da eingebaut hat, einfach nur positiv hervorzuheben.
ordentlich bis guter Bundesliga-Stürmer ist ein Understatement für meinen dritten Spieltagssieger. Es ist Patrick Schick. Der ist, würde ich sagen, schon im obersten Regal anzusiedeln. Also Harry Kane, der sitzt so auf dem Regal drauf. Aber Patrick Schick ist dann in dem, im obersten Fach auf jeden Fall. Und der ist bei mir hier Sieger, weil er wieder mal eigentlich den Unterschied ausgemacht hat. Das war kein gutes Spiel von Leverkusen in Köln, dass sie am Ende trotzdem 2-1 gewinnen, dank eines doppelten Schicks. Und ja, den Elfmeter, gut, den macht er halt einfach, macht er einfach rein. Da hat er auch ein bisschen Glück. Aber dieses zweite Tor ist so gut. Der Flankenball, der da einmal aufdopst und er drückt den mit der Sohle einfach perfekt ins lange Eck rein. Das ist so unfassbar schwierig. Jeder, der Fußball gespielt hat oder es noch tut, der weiß, dass das kannst du 100-mal probieren und der geht vielleicht 2-mal so ins Tor, wie du das gewollt hast, im vollen Lauf mit einem guten Torwart im Tor. Von daher ganz groß dieser Abschluss und das zeigt er einfach immer wieder. Ist ja nicht so ein überragender Fußballer, der wirklich so Bock macht, auch ihm zuzuschauen. Und nur wegen ihm haben die Leverkusener dieses Spiel gewonnen. Am Ende, gut, macht Tapsoba noch eine richtig starke Rettungsaktion, sonst hätte es da noch 2-2 gestanden. Aber Patrick Schick für mich hier klar der Unterschiedsspieler bei den Leverkusenern, die dadurch ja eben auch noch im Rennen bleiben. Das darf man nicht vergessen. Die sind bei 55 Punkten auf Platz 6, also 2 Punkte hinter Hoffenheim und Stuttgart, haben auch eine sehr gute Tordifferenz. Von daher, da ist auch noch alles drin zwischen den Leverkusenern und den anderen beiden und die Leverkusener müssen eben noch gegen Leipzig zu Hause und dann noch nach Stuttgart. Also da wird es auch noch richtig brennen.
Ja, passend dazu läuten bei mir hier gerade lautstark die Kirchenglocken. Ich glaube, da haben die Leverkusener noch mal ein paar Stoßgebete abgesendet, dass der Saisonendspurt so erfolgreich verläuft wie möglich. Denn genau, sie sind eben noch im Rennen um die Champions League, haben jetzt dadurch auch die Europa League schon mal sicher. Das ist sicher ein gutes Polster, sag ich mal so, für den Kopf, ne, dass sie wissen, das Minimalziel haben sie schon mal erreicht, aber da wollen sie sicher noch mehr. Und ich finde toll auch, dass du Patrick Schick hier nochmal rausgestellt hast. Ich finde eigentlich, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass er jetzt so, seitdem er bei Leverkusen ist, ein bisschen unter dem Radar schwebt, das stimmt nicht ganz. Der hat schon auch zu Recht sein Lob bekommen, aber auch jetzt gerade wieder ist es ja so eine Phase, in der die Leverkusener mehr und mehr auch auf Christian Kofane gesetzt haben, der eben nochmal deutlich jünger ist als Schick und wirklich auch unfassbar gute Ansätze gezeigt hat. Und nicht nur Ansätze, sondern eben auch Leistungen und Tore. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Schick vielleicht so langsam seine Rolle verliert bei den Leverkusenern. Jetzt ist Kofane verletzt und zack, Doppelpack Schick, wichtiger Sieg in Köln. Also der Junge ist überragend. Ich bin auch großer Fan. Patrick Schick, jetzt schon seit knapp 6 Jahren in der Bundesliga und ich finde, ja, wirklich einer der Erfolgsgaranten seit Jahren der Leverkusener und auch dank ihm ja damals diese überragende Saison mit dem Double gekrönt, also eine Bereicherung für die Bundesliga und wie du richtig sagst, ein Stürmer aus dem obersten Regal.
Absolut, und du sagst jetzt, nimmst jetzt dieses Beispiel mit Kofane, das ist absolut richtig, aber so ähnlich war es, finde ich, auch schon in der Meistersaison oder dann so im Übergang zur nächsten Saison mit Boniface, der da überragend war und wo du schon teilweise vernommen hast. Ich meine sogar dann, dass es auch Berichte gab, Schick ein bisschen unzufrieden, weil Boniface oft gestartet hat und dann musste der Trainer so fast so ein bisschen ihn eigentlich davon überzeugen, dass er nicht geht. Und das ist eigentlich krass. Das finde ich eigentlich das Krasse. Es gibt ja immer wieder so Spieler, über die dauernd geredet wird, obwohl man eigentlich sagt, der bringt eigentlich immer Leistung, wenn er spielt. Ja. Vielleicht so ein Stürmer, natürlich hat der mal Scheiße am Schuh, natürlich hat der mal eine Phase, wo er ein paar Spiele lang nicht trifft, aber wenn ich jetzt so über den Leverkusener Kader der letzten Jahre nachdenke, fällt mir, glaube ich, kein Spieler ein, der den so oft mit einem späten Tor oder irgendeinem geilen Tor den Arsch gerettet hat. Also wie viele Spiele hat Patrick Schick am Ende, auch in dieser Meistersaison, wo sie alles in der Nachspielzeit gewonnen haben. Wie oft hat Schick denn diese Ausgleichs- oder Siegtore gemacht? Auch wenn ich da an die Europa League denke, wie sie da gegen, ich glaube, Karabakh war es, sind sie doch fast rausgeflogen. Der hat jeweils, glaube ich, in der Nachspielzeit Tore gemacht. Also der ist so ein Schlüsselspieler, der einfach in diesen Spielen, in diesen Momenten dann performt. Und deswegen, finde ich, sollte es über den überhaupt keine Diskussion geben. Und der könnte auch bei vielen anderen Top-Vereinen spielen. Von daher, wenn Leverkusen tatsächlich mal so doof ist und den abgeben sollte, dann werden sich da andere die Hände reiben.
Absolut, bin ich komplett bei dir. Dann sind wir schon angelangt bei den Verlierern und ich starte direkt mal rein mit dem FC St. Pauli. Denn wir haben über das Spiel schon gesprochen, die haben 0-2 gegen Heidenheim verloren und es damit komplett verpasst, sich da im Abstiegskampf nochmal so ein bisschen Hoffnung und Luft zu verschaffen. Es sind weiterhin 5 Punkte bis zum rettenden Ufer und auch wenn die Wolfsburger nicht Kapital draus schlagen konnten, sind sie eben immer noch mittendrin, auch wieder auf die direkten Abstiegsplätze zu rutschen. Und dieses direkte Duell mit den Heidenheimern, wir haben es gesagt, bei einer Niederlage der Heidenheimer wäre der Abstieg besiegelt. Jetzt haben sie plötzlich sogar noch Chancen auf das Wunder. Und andersherum bei St. Pauli, ja, muss man sich langsam Gedanken machen. Langsam geht da die Angst wahrscheinlich um, denn gerade wenn man natürlich auch solche direkten Duelle verliert, dann wird es nun mal verdammt schwierig. Die nächsten Gegner mit Mainz, Leipzig und dann dieses eine Spiel gegen Wolfsburg, was eventuell zum Endspiel werden könnte. Also man hat schon so das Gefühl, auch wenn jetzt der HSV und Köln da jetzt auch nicht wirklich punkten in den letzten Wochen oder beziehungsweise die Kölner immer mal wieder, zumindest könnten sie jetzt nicht den Abstand erhöhen. Es wird wahrscheinlich unter diesen letzten drei dann ausgemacht, wer nochmal die letzte Chance in der Relegation bekommt. Und die St. Paulianer hätten einfach einen Riesenschritt machen können, wenn sie denn gegen Heidenheim dreifach gepunktet hätten. Haben sie nicht. Deswegen hier bei mir als Verlierer aufgeführt.
Absolut zu Recht. Also ich finde es relativ erschreckend, wie St. Pauli es hier Spieltag um Spieltag vergibt, irgendwie da den Wolfsburgern davon zu eilen. Also Wolfsburg jetzt diesen einen Sieg gehabt letzte Woche gegen Union und sonst ja wirklich fast nichts gepunktet. Und trotzdem ist St. Pauli einen Punkt vor Wolfsburg. Das kann ja überhaupt nicht sein. Also ja. Die haben wirklich so viele Dinger liegen lassen. Klar, du kannst gegen die Bayern kannst du die Hucke voll bekommen, gar kein Thema, aber gegen Heidenheim verloren, gegen Köln unentschieden, gegen Union unentschieden, gegen Gladbach verloren, das ist halt einfach viel zu schwach in den direkten Duellen. Das letzte direkte Duell, das sie gewonnen haben, war gegen Bremen und das ist eben Ende Februar gewesen. Von daher über 2 Monate her, finde ich krass, also hätte ich nicht gedacht. Ich hatte zwischendurch da schon so ein bisschen das Gefühl, da hatten sie dann eben gegen Bremen gewonnen, danach gegen Hoffenheim, dachtest du so, okay, krass, wenn sie jetzt noch ab und zu mal okay punkten, dann schaffen sie auf jeden Fall zumindest den direkten Abstieg klar zu verhindern. Und so haben sie eigentlich das Unmögliche geschafft, dass Wolfsburg an sie rangerückt ist. Also das hatte man ja nicht für möglich gehalten. Und mit der Punkteausbeute quasi Punkte gut zu machen als Wolfsburg, die übrigens mein erster Verlierer sind, kann ich ja so mit reinnehmen mal. Das ist eigentlich krass, deswegen Pauli für mich der größte Verlierer und einer der größeren Verlierer dahinter sind für mich dann eben auch die Wolfsburger, weil sie dieses Heimspiel gegen Gladbach nicht gewinnen konnten. Damit hätten sie einfach Pauli überholen können. Also wir haben so lange über Wolfsburg geredet, dass sie eigentlich tot sind und jetzt hatten sie einfach die Chance, an St. Pauli vorbeizuziehen, spielen nur 0-0 gegen Gladbach in einem ja echt komischen Spiel, in dem sie schon das Chancenplus hatten. Es gab diesen einen absoluten Eierkopfball von Reyna für Gladbach, der da an den Pfosten fliegt. Hast du den gesehen, Anton?
Nee, habe ich heute nicht vor Augen.
War absolut lustig, weil Reyna halt so gefühlt in der Luft angeschossen wird und der Ball halt so runtersegelt Richtung langen Pfosten. Und du hast richtig bei Grabara gesehen, der denkt, der geht weit ins Aus. Und dann dobst er so vom Pfosten zurück ins Feld und Grabara ist so völlig am Paniken und nimmt ihn dann irgendwie auf. Aber war halt komplett überrascht, dass der überhaupt wieder ins Feld kommt, dass er überhaupt an Pfosten geht. Da haben sie ein bisschen Glück gehabt, aber sonst auch eine tolle Leistung von Nicolas auf der anderen Seite im Tor. Und ja, dann auf jeden Fall zu wenig. Also Wolfsburg, das war jetzt keine grottenschlechte Leistung, aber dann musste halt einfach irgendwie ein Tor schießen. Gegen Gladbach haben sie nicht geschafft. Und somit stehen sie diesen einen Punkt hinter St. Pauli, 2 Tore besser. Also das zumindest schon mal ein kleiner Lichtblick. Aber ja, die Wolfsburger, deren Restprogramm ist halt auch nicht ganz einfach. Sie müssen jetzt nach Freiburg, dann die Bayern zu Hause und dann eben zu St. Pauli auf den Kiez. Von daher wird, glaube ich, jetzt einfach sehr spannend zu beobachten sein, die nächsten beiden Spieltage, wer von den beiden schafft es, da irgendwie einen Schritt rauszumachen, oder bleiben sie in dieser Range, dass das Spiel am letzten Spieltag entscheidend sein wird. Ich glaube, als unbeteiligter Fan freut man sich da schon drauf.
Ja, es ist wirklich eine ganz skurrile Situation da unten im Tabellenkeller, weil als Wolfsburg-Fan wird man sich wahrscheinlich denken, oh Mann, Mist, wir haben seit Januar ja erst 2 Spiele in der Bundesliga gewinnen können. Wahrscheinlich haben wir überhaupt gar keine Chance mehr, die Klasse zu halten, oder? Und dann kommt ein St. Pauli-Fan vorbei und sagt, warte mal, ich habe da
glaube ich eine Chance.
Hold my Astra. Die habe ich dir auf dem Silbertablett mitgebracht, weil wir machen auch irgendwie nicht so richtig Fortschritte und keine Punkte. Also es ist wirklich Wahnsinn, ne? Ich habe jetzt gerade extra nochmal parallel nachgeschaut. Es sind wirklich nur 2 Siege in diesem Jahr für den VfL Wolfsburg. Und wenn man da drauf guckt, die letzten Spiele auch fast alles rot, fast alles verloren. Klar, jetzt der Sieg gegen Union, der hat sie dann wirklich nochmal im Leben gehalten. Der war essentiell wichtig. Und ja, auch dieser eine Punkt kann eventuell dann am Ende nochmal wichtig sein, den sie jetzt gegen Gladbach geholt haben. Aber wie du schon richtig gesagt hast, das ist natürlich viel zu wenig in der Situation, in der sie sich befinden, und dementsprechend auch da völlig zu Recht als Verlierer. Also das ist ja so ähnlich schon fast wie beim Kampf um Platz 7, dieser Kampf um Platz 16. Wer will den? Will den überhaupt jemand? Ich habe nämlich Frankfurt und Freiburg einfach mal als meine beiden Verlierer zusammen aufgeschrieben. Denn ja, die Freiburger sind jetzt mal gegen wütende Dortmunder unter die Räder gekommen. Frankfurt dümpelte aber auch so ein bisschen drumherum. Jetzt haben beide 43 Punkte. Beide wollen auf Platz 7. Beide haben lustigerweise auch ein negatives Torverhältnis. Also da geht's schon los mit den negativen Torverhältnissen. Ab Rang 7 haben alle Mannschaften darunter ein negatives. Und beide, wie schon so oft hier bei uns in den Saisons, die wir als Podcast zusammen begleiten, irgendwie dieser verfluchte Platz 7. Will denn da keiner so richtig hin? Die Frankfurter jetzt auch nur mit dem 1:1 gegen Augsburg. War sicher mehr drin, muss man auch sagen, aber am Ende steht halt nicht mehr drauf. Und das ist das Problem so ein bisschen bei den Frankfurtern in den vergangenen Wochen. Hier und da mal noch ein Sieg, der sie so ein bisschen da in der Region hält, aber auch mit Unentschieden gegen Köln, gegen St. Pauli, jetzt gegen Augsburg, die Niederlage auch gegen Leipzig und Mainz. Also ja, es ist weder Fisch noch Fleisch. Wir hatten auch schon mal Albert Riera thematisiert, der sicher keinen leichten Stand hat. Das Restprogramm für die Frankfurter auch nicht ganz so einfach. Hamburg, Dortmund, Stuttgart. Also ja, da muss eigentlich mehr kommen. Da war viel, viel mehr erhofft bei Frankfurt. Du hattest auch nicht ganz zu Unrecht vor der Saison ihnen ja wirklich einen Top-Platz unter den ersten 2, 3 fast schon prognostiziert. Was ich auch gesehen habe, aber irgendwie ist dann ja alles so ein bisschen auseinandergefallen. Sie haben nach wie vor die Chance auf einen europäischen Platz mit dem 7., aber einfach wird es nicht, aber es ist eben dieses verrückte Spiel wieder, diesmal nur mit 2 Kontrahenten, Freiburg und Frankfurt, dieser Kampf um Platz 7 und den vermutlich letzten europäischen Platz aus der Bundesliga dann noch zu ergattern für die Qualifikation der Conference League. Es sei denn, das wäre natürlich noch viel, viel schöner, die Freiburger gewinnen tatsächlich die Europa League und spielen dann Champions League in der kommenden Saison. Das ist immer noch meine große Hoffnung.
Ja, ich finde es gut, dass du auf die Tordifferenz eingegangen bist. Man, also kann der schon ja auch ein bisschen was beimessen, weil es eben schon auch so ein bisschen aussagt, einfach wo du stehst und dass du halt ja ab Platz 7 nach unten ein negatives Torverhältnis hast und Platz 6 nach oben sind, ja, hast du Leverkusen plus 20, Hoffenheim plus 16, Stuttgart plus 20 und dann ist es noch besser nach oben hin. Also das ist ein Riesenabfall, das sind 12 Punkte eben von Platz 7 auf 6. Und ein unfassbarer Unterschied, was das Torverhältnis angeht. Da siehst du dann einfach, dass diese 6 Mannschaften deutlich besser sind als der Rest der Liga. Es ist ein bisschen komisch eigentlich. Du hast es richtig gesagt, wir reden hier immer über diesen 7. Platz, manchmal den 8., wenn Deutschland im UEFA-Ranking gut dasteht, den dann gefühlt niemand will. Da denkt man sich so, okay, vielleicht sind es einfach immer 6 Mannschaften, die besser sind als der Rest. Aber du kannst mir auch nicht erzählen vor der Saison, dass Hoffenheim so viel besser ist als Frankfurt. Das hätte eigentlich ja auch nicht Niemand kommen sehen. Ergibt wirklich gar keinen Sinn, deswegen sollte das eigentlich schon auch anders möglich sein. Natürlich hast du die Bayern, die halt gegen fast alle deutlich gewinnen und vielleicht dann gegen diese paar oben entweder knapper gewinnen oder auch mal einen Punkt nur holen. Aber ja, es ist schon ein krasser Unterschied. Ich bin heilfroh, dass Augsburg dieses Spiel nicht gewonnen hat, weil sonst würden wir vielleicht noch über Augsburg als potenziellen Conference League Quali-Teilnehmer
reden. Jede Woche aufs Neue, ja.
Die haben einfach minus 16. Die sind 6 Punkte hinter Frankfurt und haben minus 16. Also wenn so jemand über Europa nachdenkt, ja, das wäre ein bedenkliches Zeichen, wenn die quasi jedes Spiel anderthalb mal so viele Gegentore bekommen, wie sie schießen. Aber gut, das muss zum Glück jetzt nicht Thema sein. Finde ich richtig. Ich glaube, Freiburg, die haben noch so ein bisschen mit diesem Pokal-Halbfinale zu kämpfen gehabt. Ja. Darüber wollen wir später auch noch ein bisschen reden. Und dann jetzt eben diese Klatsche in Dortmund. Aber die, glaube ich, sind zu Recht auch auf die Europa League fokussiert. Mein zweiter Verlierer, er steht jetzt hier noch mit einem Fragezeichen drin, weil ich ihn ziemlich früh eingetragen habe in unser Dokument. Mittlerweile kannst du dieses Fragezeichen eigentlich wegnehmen. Said Elmala ist mein zweiter Verlierer, was nicht daran liegt, dass er schlecht gespielt hat gegen Leverkusen, sondern dass er einfach den Ball nicht im Tor untergebracht hat. Das war wirklich teilweise hanebüchen, wie man so schön sagt, wie er da die Chancen vergeben hat. Natürlich irgendwie gekrönt von dieser Chance, die er dann aufs leere Tor, relativ spitzer Winkel, aber unser Konferenzkommentator Marc Siebald hat schön gesagt, irgendwie verbind ihm die Augen, der macht den 10 von 10 mal rein, aber wenn du halt eben ihn so laufen lässt, dann passiert das manchmal auch den besten Fußballern der Welt, zu denen er jetzt noch nicht gehört, aber trotzdem ist Said Elmala natürlich eigentlich ein toller Techniker und hat alles Mögliche versucht, aber eben so ein bisschen glücklos gewesen im Abschluss, hat dann schon auch das Anschlusstor mit erkämpft, aber für mich deshalb ein bisschen Verlierer, weil er glücklos ist. Und jetzt, man kann eigentlich noch diesen Bericht mit reinnehmen, dass die Kölner Brighton so ein bisschen abgeschreckt haben mit ihren Forderungen. Anton, habe ich heute gelesen, man will wohl 50 Millionen haben für Elmala. Brighton hat wohl 35 inklusive Boni angeboten und eine Weiterverkaufsbeteiligung. Wie schätzt du das Ganze ein? Findest du, man sollte die 35 mitnehmen und sagen, schön war's, oder macht Köln das richtig, weil er vielleicht ja auch noch auf den WM-Zug aufspringt?
Ich würde sagen, die machen das schon richtig. Ich finde generell aber, und ja, ich weiß, Brighton spielt eine richtig starke Saison. Die sind sogar auf Kurs Champions League mit Fabian Hürzler. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das der richtige Schritt für Elmala wäre. Also, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu befangen und will ihn weiter in der Bundesliga sehen. Fast schon egal, gefühlt bei welchem Verein. Aber ja, so dieser Sprung dann immer auf die Insel zu einem Verein, der nicht mal garantiert so dominant auftritt, kann halt auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Also selbst bei Würz und Woltemar, da war es ja jetzt wirklich eine Saison mit fast mehr Tiefen als Höhen.
Und Brian Gruder möchte ich da mal in den Raum
Den kann man sehr positiv hervorheben, auch in Kevin Schade, definitiv. Also das ist ein spannender, möglicher Weg für Elmala. Vielleicht auch der richtige, ich wünsche es ihm natürlich, weil er ist ein überragender Spieler, ein extrem sympathischer Junge und eine der großen Hoffnungen des deutschen Fußballs. Also bitte, wenn er das fühlt, ich werde ihm nicht im Weg stehen. Ich unterbinde das, hier sage ich es, du darfst nicht.
Sorry, Said, Anton sagt nein.
Nächste Pressekonferenz mit den Kölnern. Ja, wir hatten das alles schon mit Brighton abgesprochen, aber dann hat Anton in der Zwei-Mann-Mauer gesagt, dass er da sein Veto einlegt. Dementsprechend verkaufen wir ihn jetzt für 10 Millionen an die Bayern. Okay, nein, das natürlich nicht, aber ich finde es richtig, dass du ihn hier mit reinnimmst. Klassischer Fall von, war mehr drin und hätte auch mehr drin sein müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr Tore hätten nämlich drin sein müssen bei ihm, mehr Schüsse, mehr Abschlüsse. Und das wäre für die Kölner extrem wichtig. Also hätten sie jetzt den einen Punkt zumindest geholt, das wäre schon fast der Schritt weg vom Relegationsplatz. Da müsste St. Pauli dann schon wirklich alles gewinnen. Und das Torverhältnis spricht auch für sie. Jetzt müssen sie noch so ein bisschen bibbern, aber es sieht ja, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, so aus, als wenn es die letzten drei unter sich ausmachen. Ich habe eben, als ich die Hoffenheimer Torschützen recherchiert habe, auch nochmal gesehen, Elmala steht schon bei 11 Saisontoren und ist damit mit Nadim Amiri zusammen der zweitbeste deutsche Torschütze der Bundesliga. Also finde ich bemerkenswert, hatte ich jetzt so gar nicht so auf dem Schirm. Dennis Undaff, der Beste natürlich mit seinen 18 Treffern. Und dann eben mit 11 jeweils Amiri und Elmala. Und ja,
wie kaum gesagt, ist Marvin Ducksch aus der Liga raus, sind da irgendwelche random Namen da oben in der Liste drin. Ne? Ja.
Irgendwelche, mit denen niemand gerechnet hat. Ich bin einfach sehr gespannt. Das habe ich deswegen auch gerade nochmal angesprochen, mit eben diesem Blick in Richtung WM. Ich persönlich hoffe, dass er dabei sein wird.
Ja, ich bin mittlerweile auch positiver, was das angeht, weil er hat, finde ich, einfach, ich finde, er ist technisch gut, aber noch nicht so ganz fein geschliffen, aber er hat so einen krassen Zug zum Tor einfach. Ja,
genau, das ist es.
Und über wen sage ich das immer? Über Serge Gnabry. Und deswegen könnte das vielleicht auch so ein bisschen der Ersatz sein dafür. Ich finde irgendwie Elmala gibt mir, also ist vielleicht absolut zu simpel gedacht, aber ich finde auch vom Spielstil und wie er sich da durchtankt und auch so ein bisschen dieses gebückte Laufen gibt mir auch super Podolski-Vibes, nicht nur wegen Köln und Flügelspieler, sondern auch einfach so ein bisschen diese Art. Es ist einfach so ein Büffel, der da so durchgeht, so ein offensiver Büffel. Und deswegen, fände ich, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut und hat jetzt eben in den letzten Wochen auch ganz gut gespielt. Ich wollte nur sagen, ich habe vorhin Gruda eigentlich eher reingeworfen als jemand, der zu Brighton gewechselt ist und dann nicht unbedingt sofort perfekt eingeschlagen ist. Sonst wäre er nämlich jetzt auch nicht auf Leihbasis zu den Leipzigern zurückgekommen.
Stimmt.
Ja. Also einfach nur, weil du es gut vergleichen kannst. Damals von Mainz zu Brighton gewechselt für eine ähnliche Summe. Bisschen weniger, glaube ich. Aber an sich auf dem Papier mit Hürzeler als Trainer, junge Mannschaft, sind da wieder sehr erfolgreich, finde ich, kann das schon klappen. Aber ich find's relativ risky von Köln, dieses Angebot auszuschlagen. Aber ich glaube, die zocken eben darauf, dass er zur WM kommt. Und wenn er da halt eine gute halbe Stunde spielt, dann ist er halt danach 20 Millionen mehr wert. Von daher, why not?
Es ist halt wirklich leider so, muss man sagen. Aber ja, es kann funktionieren. Das ist ein Spieler, der wird auf jeden Fall viel Geld einbringen. Da sind wir uns sicher, glaube ich.
Ja, absolut. Dann mache ich die Spieltagssieger und Verlierer zu. Und mein letzter Verlierer, wir haben sie schon so leicht angesprochen, der VfB Stuttgart. Sie haben am Sonntag nur 1-1 gespielt gegen Werder Bremen, haben ja einen Rückstand noch zumindest auf einen Unentschieden gedreht. Demirovic mit, was ich nicht glauben konnte, seinem ersten Kopfballtor in dieser Saison. Gefühlt hat er doch schon 7 Kopfballtore gemacht.
Krass, nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Demirovic mit dem Ausgleich. Sie haben eben Punkte liegen lassen. Wir haben vorhin über das direkte Duell, das jetzt ansteht, gegen die Hoffenheimer geredet. Da sind sie jetzt punktgleich. Sie hätten eben 2 Punkte davor sein können. Haben eben schon ein bisschen besseres Torverhältnis. Hätten natürlich auch einfach die Leverkusen dann nochmal weiter weghalten können vor diesem direkten Duell, das dann in 2 Wochen ansteht. Also wenn man sich die Stuttgarter anschaut, das ist auch absolut knackig, was da noch auf sie zukommt. Du hast jetzt Hoffenheim auswärts, Leverkusen zu Hause, Frankfurt auswärts. Und gut, dann hast du doch das Pokalfinale. Aber das ist wirklich, sind jetzt 4 Gegner, wenn man die Bayern mit reinnimmt, die absolut zocken können und die wirklich den Stuttgartern da auch echt nochmal, glaube ich, gerade die 3 Liga-Gegner das Leben schwer machen können. Deswegen, ich bin mal gespannt. Dieses Spiel hier gegen die Bremer ist, glaube ich, einfach unglücklich für sie, weil sie die 2 Punkte mehr gerne gehabt hätten, hatten vielleicht ein leichtes Chancenplus, hatten aber auch durchaus immer wieder ein bisschen Glück, weil die Bremer schon noch ein paar Riesenchancen noch hatten, mit denen sie auch noch ein zweites Tor machen können. Von daher, glaube ich, ist der Punkt dann irgendwo auch okay. Für Bremen ist er super. Über die haben wir jetzt gar nicht wirklich geredet, weil du eben dann 6 Punkte vor dem Relegationsplatz bist, plus deutlich besseres Torverhältnis, sind eigentlich dann 7 Punkte, dass St. Pauli die aufholt, noch halte ich für unwahrscheinlich. Man muss ja auch immer überlegen, selbst wenn es zu erreichen ist, 7 Punkte in 3 Spielen, das ist ja auch so weit über dem Schnitt, den St. Pauli sonst punktet, das ist einfach unwahrscheinlich. Von daher, wichtiger Punkt für Bremen, ärgerlicher Punkt für Stuttgart.
Ja, ich habe die Bremer eigentlich schon in deinen Gewinnern gesehen, denn die haben eben genau das geschafft, was ich eben bei den Kölnern meinte, was ihnen gut getan hätte. Dieser eine Punkt, der ist eben schon enorm viel wert, gepaart mit dem besseren Torverhältnis. Aber ja, dass die Stuttgarter hier als Verlierer aufgezählt werden, vollkommen richtig. Trotzdem, die Stuttgarter Situation ist so Fluch und Segen zugleich, finde ich, weil mehr in der eigenen Hand haben kannst du es nicht, als diese direkten Duelle jetzt back-to-back auch zu haben. Da kannst du eben dein persönliches Ziel veredeln, vergolden. Ist natürlich aber auch alles andere als leicht. Das werden höchst spannende Duelle, wo es halt wirklich um jeden Punkt dann auch geht, um jedes Tor, um jeden Zweikampf. Und umso geiler, dass direkt schon das nächste anstehende Duell von dir dann auch direkt begleitet wird. Also da freue ich mich für dich und freue mich darauf. Bin gespannt, wie du es dann in der kommenden Woche hier analysieren wirst. Und ja, du hattest dieses Pokalfinale der Stuttgarter schon angesprochen. Dann lass uns doch gerne mal bei einem kalten Bierchen über die Halbfinals sprechen.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Denn ja, es ist schon rausgeklungen. Jeder, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, weiß es natürlich auch. Das Pokalfinale am 23.05. lautet Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Dass die Sieger aus den Halbfinals, die Bayern, ja, kann man eigentlich einen Strich drunter machen und sagen, souverän und abgezockt in Leverkusen gewonnen. Die hatten Chancen, das glaubst du gar nicht. Das ist ein bisschen untypisch fast schon gewesen. Marc Flecken da wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Deswegen musste man noch so ein bisschen lange zittern. Also Neuer hat da auch den einen oder anderen nochmal rausgekratzt. Aber alles in allem unglaublich dominant aufgetreten, verdient gewonnen und nicht ernsthaft zumindest in Gefahr gewesen, glaube ich, dieser Sieg, oder? Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, dominant auf jeden Fall, da gebe ich dir absolut recht. Souverän finde ich ja halt nicht hundertprozentig, einfach weil du halt so lange nur mit einem Tor geführt hast. Und wenn du halt diese ganzen Chancen vergibst, also ich glaube gerade bei diesem Linksschuss dann von Teller, den Neuer wirklich brutal rausholt, ja, da hat man kurz den Atem angehalten, auch als Nicht-Bayern-Fan, weil man sich dann auch so denkt, das kann ja jetzt nicht sein, dass die hier überhaupt noch dran sind und dann so nah am Ausgleich.
Das stimmt.
Hochverdienter Sieg, absolut, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber da müssen sie das Spiel irgendwie zumachen, weil wenn da halt ein Ousmane Dembélé diese Chance bekommt, dann steht es 1-1. Deswegen, ich glaube, da müssen sie noch ein bisschen effizienter werden. Das ist, ja fast immer bei Top-Mannschaften. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Fluch, wenn du dir so viel mehr Chancen als die Durchschnittsmannschaft rausspielst. Wenn du nicht jedes Spiel 15-0 gewinnst, dann sagen alle, deine Chancenverwertung ist schon voll schlecht. das ist ja auch immer, gehört ja auch immer so ein bisschen dazu. Also Robert Lewandowski hatte, glaube ich, über Jahre die schlechteste Chancenverwertung eines Mittelstürmers der Bundesliga, weil der halt jedes Spiel irgendwie 7 Großchancen bekommt. Also der hatte, was so die Quote angeht, diese Chancen in Tore umzumünzen, wirklich keine gute. Aber das liegt eben auch daran, dass er einfach so unfassbar viele bekommt. Das führt jetzt zu weit. Bayern auf jeden Fall verdient im Finale. Und ich persönlich finde es sehr, sehr geil, dass der VfB als Pokalsieger, als Amtierender die Chance bekommt, den Titel zu verteidigen.
Ja, mega. Und das war ein Wahnsinnsspiel, Stuttgart gegen Freiburg. Es ging über die volle Distanz, über die Verlängerung. Und da dann hinten raus gab es eine Menge an kritischen Szenen, beziehungsweise viel diskutierten Szenen. Allen voran natürlich der aberkannte Treffer der Freiburger, weil der Schiedsrichter einen Foul gesehen haben wollte. Von Höhler war es, glaube ich. Ne? Und ich glaube, es wurde danach auch schon viel zu gesagt, selbst von Stuttgarter Seite. Würde mich jetzt wundern, wenn du da eine andere Meinung bist, aber wir sind uns eigentlich, denke ich mal, alle einig, das ist kein Foul.
Nee, mir ist auch zu wenig. Mir geht ein bisschen unter in der ganzen Debatte, was der Gegenspieler für eine Stabilität hat in dem Moment. Also wenn Chabot jetzt auf beiden Beinen feststeht und er dann so hinfällt, nachdem Höhler ihn so ein bisschen anstupst, dann sage ich lächerlich. So sage ich trotzdem, es ist mir zu wenig, aber Chabot ist halt auch im Laufen und kommt halt einfach leicht ins Stolpern, wenn er da so einen Kontakt bekommt. Reicht mir trotzdem nicht, dass es ein Foul ist, absolut nicht. Aber das war auf keinen Fall eine Schwalbe oder so, sondern du kommst halt in dieser Bewegung einfach leichter ins Fallen, als wenn du jetzt stehst.
Absolut, also ganz weit weg von Schwalbe oder sonst was. Einfach falsch gesehen vom Schiedsrichter. Und ja, in so einem Spiel halt ein bisschen schade, weil ich finde das dann auch schön, die Interviews danach von Undafan wirklich erfrischend, auch wenn er den Schiedsrichter schon ein bisschen sehr, sehr arg kritisiert hat. Aber ich fand es einfach von der Art und Weise, dass man mal so einen ungefilterten Einblick bekommt, cool. Ja, dass halt in so einem Spiel einfach natürlich auch viel Emotion, viel Härte, viel gesunde Härte in den meisten Fällen drin ist. Und dass man dann ja auch so ein bisschen als Schiedsrichter die Aufgabe hat, das ist ja die große Herausforderung, ich will mir nicht anmaßen, dass ich es im Ansatz irgendwie besser könnte, aber dass man dann eben auch dieses Fingerspitzengefühl mitbringen muss in so einem Spiel, in einem Pokalhalbfinale, im Derby-Charakter, dass du da auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl in den Zweikämpfen und sowas natürlich mitbringen musst und auch in der Kommunikation, die ja auch kritisiert wurde von Undav zum Beispiel. Also sicherlich keine besonders glückliche Schiedsrichterleistung. Hinten raus natürlich Ekstase pur bei dem 2-1 von Thiago Tomás, macht der überragend das Ding. Und was ich so geil fand, Hoeneß hat in der 118. nochmal gewechselt und bringt Buanani und Wagnermann. Und alle dachten schon, das ist ja eher so ein Wechsel in Richtung Elfmeterschießen, was wahrscheinlich auch der größere Hintergedanke des Ganzen war. Aber über welche Seite fällt das 2-1? Über Buanani, der auf Wagnermann spielt, der andersrum, Wagnermann, der auf Buanani spielt, der dann Thiago Tomás bedient. Und man hat richtig gesehen, die linke Verteidigungsseite der Freiburger, die war natürlich fertig. Die hatten 120 Minuten in den Knochen und Wagnermann und Buanani sind gerade frisch reingekommen. Man hat wirklich gesehen, wie sie in dieser Szene diese 1-2 km/h und diese kleine Spritzigkeit mehr hatten als die Verteidiger. War jetzt am Ende, dass es sich genauso ausgegangen ist, vielleicht natürlich auch ein bisschen Glück, brauchst du dann auch als Trainer, aber wenn er das nochmal so geplant hatte, vielleicht einen Angriff über rechts, dann ist das natürlich auch eine Meisterleistung von Sebastian Hoeneß. Ich fand es auf jeden Fall auffällig, die beiden sind reingekommen und zack, waren die beiden beteiligt und bereiten da zusammen den Siegtreffer vor. Macht Tomás natürlich aber auch Weltklasse.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sicherlich auch kein Zufall, dass diese beiden für die rechte Seite dann reinkommen. Wagnermann könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob er irgendwie der überragende Elfmeterschütze ist. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob er dafür eingewechselt wurde. Ich muss dich leider korrigieren, Anton. Es tut mir sehr leid, aber die linke Abwehrseite der Freiburger, die wurde erst in der 101. Minute, wurde er da gewechselt. Christian Günther, der hatte erst 17 Minuten in den Beinen. Also vielleicht war es dann da auch.
Oh Mann, ja.
vielleicht war es dann da auch.
Günther-Diff.
Ja, ein bisschen. Ja. Ja, aber eine, also was ich sagen muss, für mich die aller, erstmal fand ich sehr schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe die ganze Zeit nur an den Moment gedacht, als Elchanus da an der Mittellinie sich übergeben musste und alles, was du so gesagt hast, wie du das Spiel beschrieben hast, hat so richtig gepasst, als würdest du quasi diese Szene meinen. Und dann so, ja, gesunde Härte war da halt auch dabei und Undav danach das Interview und so. Und es war einfach, ja, auch das irgendwie sehr lustig. Deswegen musste ich da auch da schmunzeln, als du das Interview angesprochen hast, dass Undav auch da nochmal schön ins Detail gegangen ist. So, ja, das ist nur den Strahl neben mir und so. Also wirklich absolut Gold dafür. Und für mich die absolut, kannst du nicht besser schreiben, Szene des Spiels. Dennis Undav, Ausgleichstor in der Minute 70.
Ja.
Das ist doch einfach Wahnsinn.
Unfassbar. Also solche Geschichten schreibt wirklich nur der Fußball. Unser Phrasenschwein allein dadurch jetzt gerade zum Sprengen gebracht. Es ist überragend, ja. Also besser hätte man es nicht schreiben können. Im Gegenzug auch eines Freiburger Angriffs. Also da hätte das Spiel fast schon zu sein können. Und dann macht Undav Undav Sachen.
Nagelsmann war ja im Stadion. Der wird auf die Anzeigentafel irgendwie schauen, der so, fuck, 70. Minute, jetzt rennt der hier 70 Minuten und macht den dann auch noch.
Nagelsmann in Shambles.
Ja. Absolut. Ja, es war, hast du schön auch gesagt, hinten überragender Block, ich hab's leider gerade nicht mehr im Kopf, wer das war, der da eben diesen Schuss der Freiburger blockt. Und dann,
ich glaube, es war Hendricks, aber ganz sicher bin ich mir gerade auch nicht.
Ja, dann macht Undorf das auch super. Ich war im Stadion, in der Münchner Fußballkneipe, also auch wirklich dafür war es ein überragendes Spiel, wenn du dir halt irgendwie alle 15 Minuten ein Bier reinstellst und dann eben dieses Spiel da verfolgst. Also es war eine richtig geile Atmosphäre.
Das glaube ich.
Und dafür war es dann richtig gut. Um mich rum sind die Begriffe zweitbeste Innenseite Europas gefallen über Undav. Würdest du das so unterschreiben?
Nach Olise oder
Kane? Nach Harry Kane, glaube ich. Ja, Ulisse, ja, kann man natürlich auch als Innenseite sehen, das stimmt. dann
ja, ist halt nur der andere Fuß.
Dann nur aber, für Platz 3.
Ja, Platz 3 können wir machen. Also wie er das Ding macht, das ist so überlegt, so gut. Da gibt es sicher noch ein paar, die das vielleicht ähnlich gut können. Aber der ist schon nicht verkehrt, der Junge.
Ja, absolut. Sehr, sehr geiles Spiel. Hat richtig Bock gemacht. Auch Respekt an Freiburg, wie die da mitgehalten haben und lange, finde ich, auch okay in Führung waren. Von daher, ja, jetzt der eine Wettbewerb, aus dem sie raus sind, aber ich glaube, sie können trotzdem darauf stolz sein.
Ja, ich habe noch zwei kleine Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Zum einen zwei Spieler, die mir besonders gut gefallen haben, auch in diesem Spiel, über die fast schon zu wenig gesprochen wird, sind Jeff Chabot und Matthias Ginter. Denn ich finde, beide haben hier eine überragende Leistung gezeigt. Und wer sagt denn, dass Jeff Chabot und oder Christian Ginter nicht auch einer für die Nationalmannschaft wären?
Ja, also Ginter sehe ich da ein bisschen näher dran. Boah, ich finde es wirklich krass, wie diese Debatte über diese Kader-Füllspieler wirklich jede Woche neu angekurbelt wird. Eigentlich gibt es das hauptsächlich beim dritten Torwart.
Ja,
da gibt es wirklich jede Woche so ein. Diese Woche war es Janis Blaswig, der überragend gehalten hat gegen Köln. Was eigentlich mit Blaswig? Wieso der denn nicht die Nummer 3? Die Woche davor war es Finn Dahmen bei den Augsburgern. Die Woche davor war es Atubolu wahrscheinlich.
Florian Müller hat auch gut gehalten für die Freiburg.
Florian Müller, wer sagt denn, Anton, dass Florian nein, also eine deutsche Nationalmannschaft braucht einen Müller, sag ich, und deswegen Florian, stimmt, rein da.
Ja.
Du, also Ginter ist für mich, hat sich da nochmal ganz anders auf diese Liste gespielt, als er es vielleicht vorher schon war. War vielleicht auch das erste Spiel von Matthias Ginter, das ich über 90 Minuten gesehen habe in dieser Saison oder über 120 sogar, hat er wirklich überragend gemacht. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, wir wollen unseren WM-Kader ja auch selber noch nominieren, deswegen lass uns das vertagen, aber klar, Ginter für mich ganz nah dran, Chabot ist ein Top-Spieler. Ich glaube, das ist dann vielleicht ein bisschen zu risky, wenn er vorher eben noch nicht wirklich in der Nationalmannschaft mit dabei war, aber sehr unterschätzter Innenverteidiger, der mehr kann als einfach nur dazwischen kloppen und jeden Ball rausköpfen.
Ja, finde ich gut, dass du es so ein bisschen so abfängst. Ich mag es natürlich aber auch einfach gerne mit dir darüber zu diskutieren. Dafür sind wir ja auch hier. Und
ja,
es ist eben das Spiel von Jeff Chabot, jetzt gerade das gegen Freiburg im Pokal. Ich fand es einfach überragend, muss ich sagen. Deswegen wollte ich es einfach nochmal ansprechen.
Ja.
Das ist wirklich so eine Kante gewesen. Der hat alles weggeräumt, Luftzweikämpfe gewonnen und. Und spielt eben auch eine tolle Saison.
Clever das Foul gezogen vor dem möglichen 1-2.
Hat er gemacht? Nee, was?
Vor dem, was dann zurückgenommen wurde, meine ich.
Ach so. Sorry. Ja, ich habe gerade gesucht, welche Szene das ist.
Einfach clever.
Wie du meinst. Ja, perfekt, da die Schwalbe gezogen.
Nein.
Deswegen, es sind Namen, natürlich, das ist ja auch ganz normal und das ist ja auch schön, die dann unmittelbar vor dieser Kadernominierung einfach auch mal reingeworfen werden und rumschwirren. Und bei den Stuttgartern ja generell fast die Hälfte der Startaufstellung wird bei der WM dabei sein oder träumt davon, dabei zu sein. Also es ist der VfB Deutschland.
Letzteres, glaube ich.
Richtig, ja. Also es ist eher so ein bisschen die Hoffnung. Nicht alle werden es da schaffen. Warum nicht auch ein Jeff Chabot? Zumindest wollte ich es mal hineingeworfen haben. Du hast recht, bei Matthias Ginter, da verdichten sich die Zeichen schon etwas mehr. Zumindest, dass er bessere Chancen haben könnte. Alles Spielereien. Bin sehr gespannt, was dann dahingehend noch passieren wird. Was ganz sicher passieren wird, ist das Pokalfinale zwischen den Bayern und Stuttgart. Und wir hatten ja unlängst erst in der Liga den Vergleich. Da war es dann nach anfänglichen leichten Schwierigkeiten der Bayern doch hinten raus relativ deutlich mit dem 4-2 am Ende. Aber so ein Pokalfinale ist eben nochmal eine ganz eigene Dramaturgie. Und ich bin sehr gespannt. Das ist ein, finde ich, 10 von 10 Matchup-Finale. Finde ich richtig cool.
Ja, wir haben ja gerade noch über dieses Spiel gesprochen, das eben die Bayern da zu Hause hatten letzte Woche, wo sie den Meistertitel fix gemacht haben. Da waren die Stuttgarter nicht so gut drin, wie man es vielleicht gehofft hatte. Aber es war eben auch in München, ich glaube, in einem neutraleren Umfeld. Dieses Spiel, dieses eine Spiel, wo es dann wirklich um den Titel geht, sollte dann noch mal ein bisschen ausgeglichener sein, hoffentlich.
Davon ist auszugehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Moritz. Vielen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Die Champions League, sie steht vor der Tür. Und ich bin sehr gespannt, was die Bayern in Paris machen werden. Wir werden das Ganze aufarbeiten in einer Woche. Ich freue mich drauf, Moritz. Bis dahin. Euch einen wunderschönen Start in die Woche oder wann auch immer ihr diese Folge hört, in den Tag, in die Nacht. Bis bald.
Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Anton. Bis nächste Woche.
Folgt uns.